Wir sind jetzt mittlerweile mit dem FC Red Bull Salzburg sicher an der Flughöhe angelangt. Es gilt auch einmal ein Stück weit zu halten und zu festigen.
Wir haben natürlich liebend gern für alles einen Plan, gerade ich favorisiere das.
Wir sind auch sehr besonnen, unsere Strategie und unser Konzept wirklich umzusetzen. Wir können begeistern, wir können überraschen.
Das ist schon ein fantastisches Sprungbrett. Nicht? Wir spielen immer um den Meister mit.
Einen wunderbaren Sonntagabend. Ich freue mich sehr, Sie hier bei uns im Sky-Studio begrüßen zu dürfen. Nach einer langen Fußball-Live-Strecke am heutigen Nachmittag dürfen wir das Ganze mit einer exklusiven Sendung beenden. Talk und Tore exklusiv. 70 Minuten werden wir sprechen mit unserem Gast, über unseren Gast und über seinen Job. Er ist Geschäftsführer beim FC Red Bull Salzburg. Stefan Reiter, freue mich sehr, dass Sie heute den Weg zu uns ins Studio gefunden haben. Zum zweiten Mal heute bei uns hier im Studio, aber das erste Mal exklusiv. Das heißt, das erste Mal war nur das Aufwärmen und heute geht es quasi ans Eingemachte.
Dieses Mal exklusiv, damals ist es auch schon wieder 3 Jahre her.
Ja.
Aber ich freue mich, hier zu sein. Schönen Abend.
Ja, hat sich viel getan. Wir haben einiges, das wir heute besprechen möchten. Natürlich über Red Bull, über den Verein, aber auch über Sie selbst. Das freut Sie besonders, glaube ich, oder?
Das freut mich besonders, wie Sie wissen.
Nein,
das wird sicher kurzweilig werden, schätze ich.
Genau, wir werden uns bemühen. Und auch Sie dürfen natürlich wie immer mitreden, mitsprechen, mitdiskutieren, Ihre Fragen stellen. Wir werden Sie dann einfließen lassen. Sie können das tun über die sozialen Plattformen, auf X oder Instagram, Facebook, wo Sie wollen. Und ich darf Ihnen auch unsere App ans Herz legen, ganz neu, die Sky Sport Austria App. Dort gibt es auch unter anderem eine Mediathek, die größte Mediathek des Landes. Da können Sie dann auch die Sendung nach anschauen, wenn sie hoffentlich sehr spannend ist. Und dort haben Sie vermutlich vor ungefähr einer halben Stunde auch die Push-Nachricht bekommen, dass die Cup-Auslosung für das Halbfinale erfolgt ist. Und ich freue mich, dass wir jetzt die erste exklusive Stimme quasi von Red Bull Salzburg haben zum Gegner. Sturm Graz, ein vorgezogenes Finale, kann man das so sagen, Stefan Reiter?
Ich weiß nicht, ob es ein vorgezogenes Finale ist, aber es klingt fast danach, dass es ein vorgezogenes ist. Ich habe mit Andreas eigentlich noch gewitzelt am Freitag bei uns im Stadion, wer wohl die nächste Runde gegeneinander antreten wird.
Andreas Schicker.
Andreas Schicker und wer wohl der Gegner sein sollte. Und haben wir beide geschmust und gesagt, wahrscheinlich erwischt uns eh wieder. Und so ist es auch jetzt gekommen. Also wir spielen wieder bei uns zu Hause. Können wir uns ja noch gut erinnern. Sind das letzte Mal ausgeschieden im Elfmeterschieße. Und jetzt haben wir vielleicht ein Stück weit ein vorgezogenes Finale. Ja. Aber es war klar, dass wir Rapid oder einen Sturm schlagen müssen, damit man ins Finale kommt. Also der Weg. Aber es ist sicher ein sehr spannendes und interessantes Spiel. Gerade auch mit dieser Gesamtkonstellation, die ja momentan auch in der Liga ist und so wie die Spiele auch jetzt waren am Freitag, wird das sicher sehr, sehr spannend. Zum Glück bei uns zu Hause ist trotzdem ein Heimvorteil, den wir da genießen. Sicher ein sehr, sehr spannendes Spiel.
Ja, fast genau ein Jahr, also im Viertelfinale war damals die Begegnung, Sie haben es erwähnt, im Elfmeterschießen verloren. Wie die Geschichte dann für Sturm ausgegangen ist, wissen wir alle. Titel geholt. Haben Sie auch schon Rücksprache halten können mit dem Trainerteam oder auch mit dem Sportdirektor Bernhard Seambuchner?
Muss ich enttäuschen, bis jetzt nicht. Dadurch, dass ich im Weg her war, haben wir jetzt dann gar nicht mehr telefoniert. Wenn das jetzt einmal alles sacken lasse, Gegnervorbereitung wird vielleicht ein bisschen kürzer ausfallen. Haben wir doch schon regelmäßig jetzt gehabt. Aber ja, gibt sicher auch leichtere Lose.
Ja, weil Sie es angesprochen haben, ist natürlich auch eine Brisanz jetzt drinnen, weil es auch der Titelkampf in der Bundesliga ist zwischen diesen beiden Vereinen und weil es erst am Freitag zum Auftakt in das Frühjahr diese Begegnung gab. Wenn wir vielleicht auch ganz kurz da schon zurückblicken wollen, um dieses sportliche erste Thema abzurunden. Wenn Sie jetzt das Spiel am Freitag gesehen haben, was heißt das dann zum Beispiel jetzt für dieses Halbfinale im Cup?
Ja, ich glaube, das Spiel am Freitag, ich habe das ja auf Sky sehr gut stilisiert und mit Meistertell auch inszeniert natürlich. Ich glaube, das war für beide mal eine Standardbestimmung, war Vorbereitung eine sehr gute gehabt, auch Sturm. Und nach dem Cup-Spiel, wo wir ja weitergekommen sind gegen LASK, wo wir, finde ich, sehr, sehr gut am Anfang ein bisschen gebraucht haben, dann gut reingekommen sind, wie auch weitergekommen sind, war dann eben die erste Standardbestimmung, den Bundesliga-Auftakt jetzt. Ich finde, es war gerade die erste Hälfte von uns sehr, sehr gut, mit der neuen Aufstellung, mit der neuen Grundordnung, haben sehr, sehr viele Chancen gehabt. Sturm hat sich da echt sehr, sehr schwer getan in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit sind sie anders rausgekommen, haben dann viele Chancen gehabt, eigentlich den Sack vielleicht nicht zuzumachen, aber zumindest 2-0 in Führung zu gehen, wie es halt dann im Fußball ist. Das ist oft brutal. Ich glaube, mit der zweiten Möglichkeit, die Sturm gehabt hat, schießen sie dann in Ausgleich. Und dann in den letzten 10 Minuten, wie im Fußball, wird das natürlich dann hektisch spannend nochmal. Und so gesehen war es dann, sage ich mal, ein 1:1, wo sicher Sturm sich vielleicht ein Stück weit mehr darüber gefreut hat, hat man auch gemerkt nach dem Spiel als wir. Ganz klar hat sich anders angefühlt, aber ja, geht er schon zuversichtlich auch in das Cup-Spiel.
Ja, Trainer war ja fast aufgezuckert, möchte ich sagen, nach dem Spiel. War sehr unzufrieden mit diesem Remis, aber freut sich vielleicht jetzt umso mehr, dass man dann Revanche nehmen kann im Cup, dann im April.
Ja, schwer. Wir sowieso noch die Meisterrunde, nicht? Also genau. Ich bin davon aus, dass wir da sowieso noch, also jetzt das dreimal noch aufeinander treffen, sozusagen.
So sieht's aus. Jetzt ist er für den geneigten Fußballfan und auch für uns bei Sky mit ein wenig Vorlauf am Freitag wieder losgegangen mit der Frühjahrssaison. Wie ist das eigentlich grundsätzlich als Geschäftsführer Wirtschaft? Hat man da eine Winterpause? Haben Sie jetzt auch 6-7 angenehme Urlaubswochen hinter sich? Oder waren Sie auch die ganze Zeit da und die ganze Zeit erreichbar?
Na, wir haben dann schon noch. Also es geht dann schon relativ lang auch natürlich nach dem Ende bis fast bis Weihnachten. Dann haben wir die Weihnachtsfeiertage sehr wohl ein Stück weit genossen. War auch ein paar Tage Skifahren im Bongo drinnen, Weihnachtsfeiertage dort verbracht. Und dann ist es aber bei uns nach den Feiertagen schon wieder relativ zügig losgegangen. Das Transferfenster war offen. Wir haben doch auch einiges gemacht.
Also da ist es nicht so, dass Sie zu Bernhard Zierenbuch nur sagen, so viel hast du zur Verfügung und ich komme 3 Wochen wieder.
Mach du einmal, ich melde mich dann wieder Ende Jänner. Nein, so ist es nicht. Wir sind in enger Abstimmung. Und es sind ja nicht nur Transfer, also es gibt ja auch rundherum unseren Fußballclub einiges zu tun und haben eigentlich sehr intensiv gearbeitet, auch wenn es ein Stück weit entspannter ist, weil natürlich kein Spielbetrieb ist und so richtig losgegangen auch für den ganzen Club ist es dann eigentlich in der zweiten Jännerwoche. Also wir probieren immer diese eine Woche im Dezember wirklich den Club mehr oder weniger runterzufahren, dass alle einmal eine Woche Urlaub gehen können und dann ist es im Jänner losgegangen. Dann war ich schon ein Trainingslager, dann war ich eine Woche fast mit in Marbella zum Trainingslager, haben super Bedingungen dort gehabt, war ein tolles Trainingslager. Ja, und dann ist Transferphase, so geht das dann hin und dann freut man sich eigentlich eh schon auf das erste Spiel und mit LASK mit der Eröffnung im Cup. Das ist ja dann noch Schlag auf Schlag gegangen.
Ja, ist es dann so in diesen wenigen Tagen, die Sie sich dann Urlaub gönnen mit der Familie, dass dann wirklich vielleicht auch sogar von Frau und Tochter die Anweisung kommt, okay, das Handy wird jetzt abgeschaltet oder bleibt das Handy trotzdem an und man verschwindet dann vielleicht mal für die eine oder andere Stunde? Auch das kann angenehm sein zu Weihnachten, wenn es dann unangenehm wird.
Nein, das Handy abschalten ist wahrscheinlich ein Stück weit schwierig, aber es wird die Weihnachtsfeiertage, habe ich das wirklich probiert, einmal auf die Seite zu legen. Ich glaube, ein paar Tage kann man sich da schon noch einmal die Ruhe gönnen und sie wirklich auch mit der Familie die Zeit genießen, die ist sowieso sehr, sehr kurz. Und ich habe das wirklich sehr genossen mit meiner Frau und mit meiner Tochter. Wir waren da in Großadel in einem sehr schönen Hotel, haben da wunderschöne Tage verbracht. Und da macht's dann schon einmal auch, ist dann schon auch mal ein gutes Gefühl, vielleicht einmal ein paar Stunden nicht die ganze Zeit aufs Handy zu schauen und darauf zu warten, was kommt und was passiert und permanent E-Mails abzurufen und online zu sein. Ab 27., 28. war das dann nicht mehr so leicht möglich. Aber diese Tage über die Feiertage drüber ist schon eine sehr gute Auszeit, die man sich da nehmen kann.
Ja. Sie haben ja gesagt, Sie waren am Trainingslager mit. Das ist ja auch, glaube ich, üblich so, dass Sie da immer mitfahren. Sie sind ja auch grundsätzlich immer sehr nah dran an der Mannschaft. Man sieht Sie eigentlich nach jedem Spiel, sei es jetzt zu Hause oder auswärts, wenn Sie mitfahren, danach auf dem Feld mit dem Spieler, mit dem Trainer, gleich im Gespräch. Gehört das für Sie einfach dazu oder entspricht das auch so ein bisschen Ihrem Naturell, wenn, dann 100%? Dann bin ich dabei am Trainingslager, dann bin ich ganz nah dran.
Na, ich glaube, das grundsätzlich, also widerspiegelt sich auch so ein bisschen meiner Karriere, alles, was ich machen möchte, einfach mit Leidenschaft und mit Begeisterung machen und mache auch dann zu 100%. Ich möchte immer nicht zu nah sein, muss ich immer sagen, also ich bin auch nicht zu viel in Taxam und ich bin ja nicht das ganze Trainingslager mit, aber ich glaube, dass es sehr gut ist, wenn man aus einer gewissen Distanz heraus, aber doch aus einer gewissen Nähe die Dinge ein Stück weit auch vielleicht anders beurteilt als ein Sportdirektor oder ein Trainer. Und dazu braucht es aber natürlich auch die Nähe und die Möglichkeit, die Stimmung ein Stück weit aufzusaugen, um dann auch vielleicht auf Veränderungen reagieren zu können. Und ich glaube, gerade nach Spielen und vor den Spielen oder in den Trainingslagern vor allem ist das eine sehr entscheidende Phase, wo Dinge zusammenwachsen, wo neue Dinge trainiert werden, wo Abläufe, Prozesse. Wir nutzen auch immer die Phase für Gespräche mit unseren Mitarbeitern, mit der Staff. Das ist ja, darf ich nicht unterschätzen, was in so einem Fußballclub auch quasi ein Staff rundherum da begleitend auch da ist. Und auch da nutzen wir immer die Zeit dazu. Deshalb ist das eigentlich eine sehr, sehr gute und auch sehr produktive Zeit immer beim Trainingslager. Und ja, und nach dem Spiel, glaube ich, ist das für mich ganz klar, dass man dann nachher, egal ob man gewinnt oder verliert, einfach zu den Spielern geht und abklatscht und ihnen fragt, wie es geht und wie es gelaufen war. Und ist ja auch ein schönes Gefühl.
Ja, aber war das für Sie, würden Sie sagen, bei all dem, was Sie davor gemacht haben, und da kommen wir dann noch dazu, die größte Umstellung, dass man in dem Job als Geschäftsführer eines Fußballvereins 24/7 verfügbar sein muss, möchte? Oder ist es, wenn man auf einer gewissen Management-Ebene ist, jetzt dann auch in anderen Unternehmen, in Getränkeunternehmen oder wie auch immer, ohnehin der Fall?
Ich glaube, dass gewisse Positionen bringen das schon mit sich, dass man sehr oft erreichbar sein sollte oder die Arbeitsleistung dementsprechend ist. Der Fußball ist da sicher noch mal ein Stück weit spezieller, weil natürlich auch diese Kurzfristigkeit und dieser Spielrhythmus und du dann quasi jedes Wochenende doch beschäftigt bist mit den Spielen, noch bei den Auswärtsspielen, bei den Größeren. Ich bin nicht bei jedem Auswärtsspiel, bei den Größeren probiere ich dabei zu sein. Das unterbricht natürlich dann schon oder gibt noch mal einen anderen Rhythmus vor, als das vielleicht bei Amersports war oder auch in meiner Getränkevergangenheit, weil da die Wochenenden teilweise bei Veranstaltungen waren oder Skiweltcup, ja, aber natürlich nicht in dieser Taktung. Ja, man unterschätzt ja, wenn man ein Jahr 52 Wochen hat, nicht? Und wir spielen so zwischen 42, 45, 46 Spiele im Jahr mit den Testspielen, nicht? Dann sind da schon mal 20 Wochenenden, die da einfach irgendwo mit ein Stück weit geblockt sind. Und das ist sicher was ein Stück weit anders ist, vielleicht zu den Jobs, die ich vorher gehabt habe. Und vor allem diese Wochenenden, das ist natürlich was und diese sehr, gerade im Sport, in einem Fußballclub, diese sehr resultatsbezogene Gemütslage, das war für mich vielleicht in der Umstellung einmal so, dass das die größte Umstellung war, dass man vielleicht dann lernen muss, dass die sinnvollsten Gespräche vielleicht nicht unmittelbar nach einem Spiel oder am Montag vielleicht nach einem Wochenende zu führen sind, sondern man da vielleicht anders als in anderen Unternehmen, wo der Montag der Tag ist, wo man sagt, da packt man an, da geht man rein. Ist vielleicht im Fußball manchmal besser, den einen oder anderen Tag vergehen zu lassen.
Weil es für die anderen Dinge schwierig bespricht. Ist oder für Sie, weil Sie einfach auch sehr gerne gewinnen.
Vielleicht so oder so.
Wie viel Verständnis braucht es bei all dem grundsätzlich von zu Hause? Ihre Tochter ist, glaube ich, schon relativ groß jetzt. Das heißt, für die ist es halt okay, wenn der Papa nicht immer da ist. Aber wie viel Verständnis braucht es auch?
Ich glaube, meine Tochter ist mittlerweile 18 und ich muss sagen, das braucht natürlich schon eine Partnerin, die da, ich will nicht sagen leidensfähig ist, ja, aber die eine sehr hohe Toleranzschwelle hat und die auch mitbringt und das auch versteht. Meine Frau hat mich ja auch in St. Johann in Bongans und ja dann beruflich nach Salzburg, von Salzburg nach Oberösterreich, nach Linz, haben dort 3 in Linz gerebt. Also bis auch meine Tochter 2005 in Linz eigentlich auf die Welt gekommen. Und dann war eben die Zeit mit Coca-Cola und Wien, wo ein bisschen gependelt bin und meine Familie wieder in Salzburg gelebt hat. Das heißt, die sind das ein Stück weit gewohnt, dass ich nicht immer da bin. Da ist es halt speziell eher gerade in so einer Phase, wo man vielleicht im Juni mal 1-2 Wochen probiert, Urlaub zu machen. Da ist es dann schon nicht selten, dass man vielleicht, wenn das Telefon läutet und ein Transfer ansteht oder ich weiß nicht, ein Trainer oder auch der Christoph Freund denkt, er muss den Club verlassen, dass man dann vielleicht für 1-2 Stunden nicht mehr zum Essen erscheint. Das ist schon was vielleicht am Anfang ein Stück weit für Irritationen sorgt, aber wie gesagt, habe ich sehr große Unterstützung.
Ja. Jetzt haben Sie ein bisschen schon was über sich erzählt, Sie haben auch schon erwähnt, Coca-Cola war ja nicht die Station direkt vor Red Bull, aber die davor, wo Sie 4 Jahre auch tätig waren und wir haben uns getroffen mit einem, der dort mit Ihnen gemeinsam gearbeitet hat und den Sie, glaube ich, auch Freund nennen, kann man das so sagen?
Ja, Freund.
In schauen wir mal, Fall.
Schauen wir mal, wer es ist und was er so sagt.
Genau, schauen wir mal nach dem Beitrag, ob er noch ein Freund ist. Wir wollen ja mal ein bisschen über den Tellerrand blicken in unseren exklusiven Ausgaben und den Menschen kennenlernen, der hinter dem Funktionär steht. Und in diesem Fall hilft uns dabei eben Erik Hofstetter, ein Kollege von Stefan Reiter, damals in der Zeit bei Coca-Cola.
Kurzbesuch in Wien. Im Schweizer Garten treffen wir Erik Hofstetter, Vorsitzender des Vorstands bei Tchibo mit Sitz in Hamburg. Er nimmt sich Zeit, um über einen langjährigen Freund zu sprechen.
Was verbindet Erik Hofstetter und Stefan Reiter?
Ein Vierteljahrhundert Freundschaft und gemeinsamer beruflicher Weg.
Fast 9 Jahre lang arbeiten sie gemeinsam bei Coca-Cola.
Er war eigentlich fast die ganze Zeit im Vertrieb, also Verkaufsleiter und danach auch im Commercial Lead für Zentral- und Südeuropa. Und ich war damals Marketingleiter Österreich und dann Marketingleiter für Zentral- und Südeuropa. Seit ich ihn eigentlich kenne, geht es immer darum, nicht nur dabei gewesen zu sein, sondern es geht schon darum, der Beste gewesen zu sein.
Alles geben für den größtmöglichen Erfolg.
Er ist jemand, der extremst fokussiert ist, extrem geradeaus ist. Fast schon brutales Pensum gehen kann, würde ich sagen, über lange Zeit. Er hat eine sehr klare Idee und die kommuniziert er auch. Und dementsprechend ist er natürlich auch strenger. Trotz alledem eben das Empathische, das hat ihn immer ausgemacht, dass er mit den Mitarbeitern auf allen Ebenen immer auf Augenhöhe kommuniziert.
Der Wechsel zu Red Bull Salzburg, unerwartet. Seit 2017 ist Reiter mittlerweile bei den Bullen.
die Herausforderung hat ihn einfach gereizt. Denn die Herausforderung, was ganz Neues zu machen, wo er sich sicherlich nochmal komplett reinknien musste, abseits von dem, was er schon kannte. Und der Wechsel hat sich nicht abgezeichnet. Wir haben zu unserer Zeit eben bei Coke so ein bisschen Fußball gespielt am Abend, aber es war eher im klassischen Hobbybereich der Altherren, sage ich mal. Aber er ist jetzt sehr ehrgeizig angegangen. Ja. Ich würde mal sagen, der klassische Mittelfeldmotor. Da war er zu Hause.
Nervenstärke ist gefragt, im Beruf und in der Freizeit.
Sollte es mal wirklich passieren, was ganz selten der Fall ist, dass er im sportlichen Bereich verliert gegen jemanden, dann kann schon passieren, dass etwas die Nerven etwas blank liegen. Auch da führt es dann meistens dazu, dass er mehr trainiert und beim nächsten Mal dann gewinnt und passt auch wieder. Da gab es schon das ein oder andere Competition mit ehemaligen Arbeitskollegen, speziell jetzt im Lauf- und Radbereich. Was ich so mitbekommen habe, hat das meistens gewonnen, aber weniger, dass wir uns gematcht haben. Muss sagen, Gott sei Dank, weil es wahrscheinlich schlecht ausgegangen für mich.
All der Ehrgeiz, all die Arbeit, doch es geht wie immer um die nötige Balance.
Er ist ein extrem umgänglicher Mensch, wenn er die Ruhe findet. Und das ist natürlich in der jetzigen Position schwierig, muss man auch ganz klar sagen. Er hat die Umstellung zu einem, sag ich mal, normalen Management-Job, dass die Wochenenden ja auch immer von Arbeit geprägt sind. Aber in der Zwischenzeit hätte ich das Gefühl, dass es auch sehr gut mit der Familie so funktioniert, dass sie da die Zeit auch gut nutzen können. Ansonsten ist er für seine Freunde immer da, immer erreichbar, deswegen funktioniert es auch so lange schon so gut.
Erik Hofstetter und Stefan Reiter, Freunde seit 25 Jahren.
Ja, war alles richtig, was er erzählt hat.
Stimmt alles, ja. Soweit. Also, wenn es er sagt, aus seiner Sicht wird das wahrscheinlich so wahrgenommen haben. Ja. Und ist ein ganz guter und enger Freund, hat sich über die Arbeit ergeben damals seinerzeit und jahrelanger Wegbegleiter. Man sieht sie da.
Genau, New York.
In jüngeren Jahren. Also, schaut ja fast so aus, wie wenn die Haare gefärbt gewesen wären, aber
ist
wenn man sie jetzt mit jetzt vergleicht, richtig ungewohntes Bild, das war ein Trip. Ja, mit,
wann war das?
Das muss gewesen sein, 2000.
Okay.
So,
also damals, da hätte ich sie erkannt,
jung,
auf dem linken Foto.
Schwieriger, gell?
Ja, mit Hilfe vielleicht, aber so auf den ersten Blick nicht.
Nein, das ist wie gesagt ein guter Freund geworden mittlerweile und ein richtiger Wegbegleiter auch. Und wir haben uns beruflich gerade in der Zeit, auch wo wir gemeinsam gearbeitet haben, schon immer wieder auch gepusht, die Dinge weiterzubringen und uns gegenseitig unterstützt. Wir haben uns dann gecoacht, aber sehr, sehr eng ausgetauscht. Und dann hat sich eigentlich der Blick, wie er sich verändert hat, ist ja dann zwischendurch zu NÖM gegangen, ist jetzt schon lange bei Chibo und hat jetzt auch beruflich den nächsten Schritt gemacht, was ja ein super beruflicher Schritt ist für ihn. Lebt jetzt lebt nach wie vor in Kärnten, aber ist viel in Hamburg. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger werden, dass wir uns treffen. Aber wir haben gerade in der Zeit, auch wie bei Amersports war und auch jetzt in der Red Bull Salzburg-Zeit, immer regen Austausch gehabt und uns immer wieder auch getroffen. Schätze ich sehr, die Freundschaft.
Ja. Ja, und der Wettkampf stand offensichtlich auch im Vordergrund, oder erzählt der Sport hier Wettkampf. Er hat die Fußballkarriere erwähnt, also
ja,
Mittelfeldmotto, das heißt in der Raute für Gerd Schruber, vielleicht wusste er, wäre es eine Option. Aber ich habe mir das aufgeschrieben, USC Goldegg, oder?
Ja, genau, USC Goldegg, aber das war wenig mit Mutter. Ich komme da eher so aus, also ich habe so eine Leidenschaft dafür, das Eishockey, muss ich ehrlicherweise sagen, und Fußball, wir haben hin und wieder gemeinsam gespielt, das stimmt, ja. Aber es ist sicher jetzt nicht meine Core-Kompetenz oder sage ich mal so der Sport, in dem ich brilliert habe.
Aber Radfahren und Laufen, glaube ich, ist ganz vorne mit dabei.
Ja, ich glaube grundsätzlich ist so der Ausdauersport das was mir eigentlich mein ganzes Leben ein Stück weit begleitet hat. Und ich habe das immer sehr, sehr stark auch für mich ein bisschen als
Also, auch da muss ich sagen, auf den ersten Blick.
Über mich selber schon. Aber es wirkt eher ambitioniert als Freizeit. Aber ist vielleicht das, was der Erik gemeint hat, wenn ich dann die Ruhe finde. Aber ich bin sehr, sehr strukturierter Mensch, brauche immer meinen Plan. Und gerade in der Zeit, das war die Amersportszeit und der Coca-Cola-Zeit, wo ich dann doch ein bisschen mehr Zeit gehabt habe, sage ich mal, Trainingspläne auch abseits noch zu verfolgen des Berufs. Und habe da halt mehr oder weniger ambitioniert, aber immer im Hobbysport ein bisschen meinen Ausgleich gesucht. Und das probiere ich auch jetzt noch nach wie vor. Wie gesagt, das Radfahren ist weniger geworden, aufgrund des Zeitkonsums, das einfach nicht mehr möglich ist. Aber gerade Laufen und so ein bisschen dieser Ausdauersport hilft mir sehr, da so ein bisschen in einen Flow reinzukommen, andere Gedanken oder klarere Gedanken zu fassen und habe schon viele Laufrunden oder auch Radfahrrunden gehabt, weil wirklich mit einem ganz klaren Geist dann wieder zurückgekommen bin und das hilft mir extrem, mehr zu entspannen. Ja, der kompetitive Anteil, den
habe ich schon öfter gehört. Woher kommt das? Er hat ja gemeint, dabei sein ist nicht alles, sondern gewinnen ist alles. Woher kommt
das? Das ist eine gute Frage. Das ist mir vielleicht in die Wiege gelegt, keine Ahnung. Nein, aber das ist sicher was, wo ich schon ein sehr ambitioniert einfach bin und für mich ist, ich tue halt viel gern auch zur Freizeit, aber so richtig dem, wo es um einen Wettkampf irgendwo geht, um ein Resultat geht, dann ist das für mich schon, egal ob beruflich oder privat, dann nehme ich das schon, sage ich mal, relativ ernst.
Aber ist das anstrengend?
Hat er schon recht.
Also
das kann
für einen selbst, aber auch
für einen selber ja hin und wieder, aber wahrscheinlich vielleicht das Umfeld hin und wieder anstrengender. Wobei auch das sich jetzt mit dem langsamen Älter und erfahrener werden so ein Stück weit gesetzt habe. Ich habe mal einen sehr, sehr guten Geschäftsführer oder Chef gehabt, einer meiner Mentoren, der ganz am Anfang zu mir immer gesagt hat, Stefan, überleg dir gut, welche damals ist es martialisch, aber welche Auseinandersetzungen führst du und welche führst du nicht. Das war so ein Feedback einmal in einem Jahresgespräch, was ich damals sehr, sehr ernst genommen habe, weil das sicher meine Entwicklung dazu beigetragen hat, das ein bisschen selektiver dann auch auszusuchen. Aber das ist sicher ein Teil, der mich aber auch zum Erfolg gebracht hat, da einfach hartnäckig zu sein, fokussiert zu sein und da schon sehr, sehr zielorientiert.
Was hat dann am Ende schlussendlich gefehlt? Das ist vielleicht auch im Sport bei Ihnen selbst in Richtung Profi-Dasein gegangen ist, jetzt, sei es beim Radfahren oder was auch immer die Sportart war, wo Sie sagen, da war es vielleicht am ersten möglich?
Da war ich zu weit weg. Ich habe relativ viel verschiedene Sportarten gemacht, habe immer gern Sport betrieben, aber habe wieder diese Möglichkeiten so vorgefunden oder wahrscheinlich auch nicht dieses Talent gehabt, in einer Sportart da wirklich an der Weltspitze oder an der österreichischen Spitze irgendwo dabei zu sein. Deshalb ist es ein wunderschönes Hobby und ich liebe den Sport jetzt nicht nur als Ausgleich, jetzt auch als Beruf. Ja, hat mich doch immer ein Stück weit auch begleitet, aber selbst eine quasi professionelle Sportlerkarriere wüsste ich nicht, welche Sportart da möglich gewesen wäre.
Ja, es gibt ja noch ein paar. Aber wenn Sie jetzt sagen, oder wenn wir auch gehört haben jetzt von Erik Hofstetter, es gibt immer nur 100%, dann ist ja der Sport zu einem gewissen Grad da ein Ausgleich, aber zur Ruhe, wenn man immer Vollgas gibt, kommt man da ja auch nicht, oder? Also was ist es dann?
Ja, jetzt fasst meine Frau ein bisschen durch. Die hat zu mir immer wieder gesagt, hat auch beim privaten Lauf oder Sport oder Radfahrengang wieder gesagt, das heißt, Stefan,
Partnersport gibt es nicht, oder?
Unbedingt. Das ist dann nicht so kompatibel. Aber das ist ja sicher mit ein Grund, weil mit den letzten Jahren, wie gesagt, jetzt beim FC Red Bull Salzburg, das ist sehr kompetitiv jedes Wochenende und sehr dynamisch und auch sehr intensiv. Und ich habe es jetzt schon noch in den Jahren gemerkt, dass ich mich da selber ein bisschen zurückgenommen habe und wirklich den Sport in erster Linie als Ausgleich. Ich habe schon lange auch keinen Marathon. Ich glaube, der letzte Halbmarathon war mit Christoph einmal so lustigerweise nebenbei, mit dem Salzburg-Marathon in 5 oder 6 Jahre her, wo wir zum Spaß gesagt haben, da melden wir uns an, das war sogar ein Spieltag.
Wer war schneller?
Wir sind gemeinsam ins Ziel gelaufen.
Weil er sie angekettet hat. Ja.
Das war dann schon meine Erfahrung, die mir da geholfen hat. Na, und jetzt ist es wirklich mehr oder weniger Ausgleich. Also ich meide das auch jetzt, mir irgendwelche Ziele zu setzen, eben nicht da wieder wo reinzukippen, dass ich ein bisschen Selbstschutz fasse.
Ja. Wir haben gehört, das war eine Überraschung dann für das Umfeld vielleicht, als Sie dann damals zu Red Bull und in den Fußball gewechselt sind.
Ja.
Grundsätzlich geht das überhaupt, wenn man bei Coca-Cola war, dass man dann zu Red Bull wechselt? Wie ist das so angekommen?
Also das war Amersports dazwischen. Es hat eine vierjährige Abkühlungsphase gegeben dazwischen oder fast vierjährige Abkühlungsphase. Nein, ich glaube, wir haben ja auch, ich meine, das sind natürlich zwei fantastische Unternehmen, jetzt ganz, ganz wertfrei. Das eine ist ein börsennotierter Konzern, das andere ist ein privates Unternehmen, was wunderbar geführt wurde. Und man hat natürlich als Salzburger immer Kontakt zu Red Bull gehabt. Wissen ja wenige in meiner Zeit, wie ich bei Coca-Cola begonnen habe. Es hat ja sogar noch gemeinsame Kooperationen gegeben, auch mit Red Bull. Es hat keinen Energy-Drink gegeben bei Coca-Cola. Und so hat man das natürlich auch immer beobachtet. Und dann hat sich meine Karriere bei Coca-Cola ergeben. Das war sehr, für mich eine sehr lehrreiche, sehr spannende Zeit. Zeit von vielen Möglichkeiten, wie es in einem börsennotierten Konzern ist, wo sich sehr, sehr viel verändert und auch viele Karrieremöglichkeiten gibt. Dann nimmt dieser Sprung in den Sportfachhandel oder zu einer Immersports, zu einer der größten Produzenten, fast 2 Milliarden Konzern damals mit den ja bekannten Immersports, kennt man nicht so, wenn man dann die Marken hört, mit Arc'teryx, Atomic, Salomon, Mavic, Suunto, also wirklich so ein Mischkonzern, war dann eine sehr, sehr spannende Zeit für mich. Und dann ist ja wirklich durch sehr großen Zufall eigentlich dieser Schritt von Amersports zu Red Bull entstanden und vor allem zu Fußball. Wo ich auch eine Zeit lang nachgedacht habe, wo ich den Schritt machen soll oder nicht. Aber ich glaube, der Erik hat das im Beitrag vorher schön beschrieben. Er hat auf dann irgendwo die Aufgabe gereizt. Und das hat mich dann schon noch sehr gereizt, wirklich das sehr tolle Unternehmen Red Bull einfach kennenzulernen. Nicht? Man hat das natürlich immer wieder beobachtet, was da passiert ist. Man kennt, ich habe damals schon sehr, sehr viele Mitarbeiter natürlich von Red Bull gekannt, langjährige Mitarbeiter, die das Unternehmen mit aufgebaut haben, gerade in Österreich. Und da war es für mich dann schon ein Schritt, zu sagen, das möchte ich einfach jetzt probieren. Und diese Welt auch einzutauchen und auf das einfach erleben zu können.
Sie haben gesagt, es war ein Zufall. Wir haben ein Foto auch mitgebracht, wo man einen Herrn sieht, der vielleicht ein bisschen daran beteiligt war, dass es gar nicht so zufällig war, dass diese Kontaktaufnahme zustande gekommen ist. Da sehen wir ihn nämlich im Hintergrund.
Lürze natürlich. Ja.
Genau, der Präsident des FC Red Bull Salzburg, Harald Lürze, nehmen Sie ein bisschen mit. So viel Zufall, glaube ich, war es ja gar nicht. Wie ist es denn vonstatten gegangen damals, die Kontaktaufnahme?
Die Kontaktaufnahme. Ich glaube, der Harald, muss ja dazu sagen, ist ja mittlerweile auch ein wirklicher Freund geworden. Das hat sich über die letzten Jahre natürlich aufgrund der engen Zusammenarbeit auch so ergeben. Damals zu dem Zeitpunkt war es eigentlich überhaupt nicht so, sondern der Harald Lürzer kennt mich sogar aus meiner ersten Phase noch, das haben wir jetzt noch gar nicht so besprochen. Ich war immer Verkaufsleiter in sehr renommierten Pinzgauer Getränkefachgroßhandel. Und in dieser Zeit habe ich ja das erste Mal Herrn Lürzer kennengelernt, weil das auch unser Kunde war, und habe den da betreut. Das waren gerade die Anfänge eigentlich der.
Er hat mir erzählt, Sie haben so diese ganze Getränkefachmacht von der Pike aufgelernt.
Ja, ja, so mehr oder weniger.
So mehr oder weniger Schirmbar oder so etwas wurde ja, gut, genannt. Aber ich darf nicht darüber sprechen.
Da würde mir jetzt zu tief abtauchen.
Das war zu meiner Zeit. Also Abrischen ja, war ein das, Thema also, mal.
Genau. Also, ich kann sagen, ich habe die Dienstleistung von der Pike aufgelernt. Und in dieser Zeit immer den Herrn Lürzer kennengelernt und haben uns da wahrscheinlich lernen und schätzen gelernt, habe das Unternehmen beliefert über Jahre hinweg. Und dann habe ich meinen Schritt gemacht, meinen nächsten Karriereschnitt. Auch da haben wir uns wieder, ist klar, als großer Getränkekonzern, ich war für Salzburg, für Coca-Cola verantwortlich, auch da wieder mit Herrn Lürzer natürlich Kontakt gehabt und damals die ganzen Betriebe auch beliefern dürfen. Und da wieder zusammengekommen, dann hat sich das wieder beruhigt. Also beruhigt bin ich dann nach Wien gegangen und war dann für Europa Commercial Director und nicht mehr für Österreich quasi in dem Setup verantwortlich. Dann haben sie die Wege wieder, also eigentlich nichts mehr voneinander gehört. Und dann in der Amersports-Zeit war es relativ zufällig, die haben einen großen Sportfachhandel auch im Obertauern, Familie Lürz, und so sind wir da wieder in Kontakt gekommen. Nicht? Und das hat sich irgendwie immer wieder zufällig ergeben. Und dann gibt es eben diese Geschichte, dass der Herr Lürzer, Harald, hat einen sehr guten und fast freundschaftliches Verhältnis mit Herrn Mateschitz gehabt und irgendwie scheinen die mal geplaudert zu haben und haben mir einen Geschäftsführer gesucht, der eben nicht aus dem Fußball kommt. Und wie man das als erste Mal gesagt hat, was soll ich mit Fußball? Ich habe da echt nichts anfangen können damit oder schwierig. Und in den ersten Gesprächen ist mir dann schon klar, das hat der Mateschitz damals so schön gesagt, also wir haben wahnsinnig viel Fußballkompetenz im Haus, aber sie wollen halt bewusst auch eine andere Kompetenz reinbringen, gerade auf der Ebene. Und so haben sich dann Gespräche entwickelt. Also der Herr Lürzer ist da nicht unbeteiligt, dass ich jetzt da sitzen darf oder die letzten 7 Jahre den FC Red Bull Salzburg in der Form begleiten dürfen.
Wie ist es dann, wenn man, und unternehmensintern wurde ja immer sehr liebevoll als DM benannt, wenn man dann vor dem großen Didi Mateschitz steht und dort quasi fürs Vorsprechen antanzen darf in Fuschl oder wo auch immer das dann stattgefunden hat?
Nein, es war nicht in Fuschl, aber es ist schon, ja, wie gesagt, gekannt natürlich vom Sehen und es ist dann schon kriege ich jetzt sogar ein gewisses Prickeln, weil es einfach eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit war, eine schillernde Persönlichkeit natürlich und ein unglaubliches Charisma. Und das hat auch ausgestrahlt und gleichzeitig ein unglaubliches Unternehmertum und Unternehmergeist und eine unglaubliche Energie. Und das aber gepaart mit der Ruhe und der Erfahrung war schon ja, eine sehr schöne Erfahrung und es war auch ein sehr interessantes Gespräch für mich damals.
Ja, ist er leider im Oktober 2022 verstorben. Können Sie sagen oder kann man festmachen, ob und was sich verändert hat, seitdem er nicht mehr lebt? Vielleicht gar nicht nur beim FC Red Bull Salzburg, sondern grundsätzlich in der so großen Red Bull-Welt?
Ich glaube, das ist schwierig, weil da hat jeder wahrscheinlich so seine Erfahrungen. Ich glaube, dass die erste Fahrerphase natürlich von einer, sage ich mal, großen Trauer geprägt war, weil jeder natürlich einen Menschen verloren hat, vor allem der einfach Red Bull und auch Salzburg ein Stück weit geprägt hat. Und nach dieser Phase, und das sind ja da von ihm auch noch sehr, sehr viele schlaue und smarte Entscheidungen getroffen worden, und nach dieser Phase hat man dann auch relativ schnell gemerkt, dass es einfach darum geht, jetzt einfach weiterzumachen. Und das war ja auch sein Wunsch, dass das Unternehmen professionell weitergeführt wird. Und dann hat man vielleicht ein kurzes Gefühl, ich will nicht einmal sagen, der Unsicherheit. Aber natürlich denkt man mal so, wie wird es jetzt weitergehen? Und das haben wir natürlich auch in dem Umfeld gespürt. Und das war aber ganz, ganz kurz. Und ich glaube, dass gerade die Verantwortlichen eben diese herausfordernde Aufgabe da mit Bravour angenommen haben und dann da gemeistert haben, was ja eh nicht leicht ist in so einer Situation. Und man sieht ja die Unternehmenserfolge von Red Bull und wie das funktioniert. Das ist ein super ruhigen Fahrwasser, guten Kontakt. Und Marc Mateschitz war jetzt wieder im Stadion. Der große Sportinteresse, große Affinität auf den Fußball. Und jetzt geht es weiter einfach.
Ja, wurde ja neu strukturiert alles. Marc Mateschitz, haben wir erwähnt, einer von drei CEOs. Ein weiterer ist Oliver Minzlaff, den Sie ja auch kennen aus seinen unterschiedlichen Funktionen bei RB Leipzig. Jetzt ist er einer von drei CEOs mit Schwerpunkt Sport, glaube ich, kann man so sagen. Also alles, was mit Sport zu tun hat, überschaut er. Wie ist da der Austausch? Wie hat sich auch das vielleicht verändert?
Ja, ich habe ja den Minzlaff kennen, ja schon lange, als quasi, jetzt sagen als Kollege. Wir sind ja entflochten seit 2017. Das heißt, Red Bull ist ja bei uns ein unter Anführungszeichen normaler Sponsor, natürlich der Hauptsponsor schlechthin, aber trotzdem ein Sponsor. Das heißt, wir sind nicht teilintegriert in dem Unternehmen Red Bull. Ich bin mit Herrn Minzlaff einen regelmäßigen Austausch, weil wir einfach telefonieren miteinander. Oliver hat eine unglaubliche Fußballkompetenz, hat jetzt natürlich viele, viele andere Dinge auch zu tun, bei weitem nicht mehr so viel Zeit, dass wir da irgendwie zu oft auf telefonieren können. Aber ich habe mit ihm einen regelmäßigen Austausch, sind ja auch in der ECA jetzt zusammen. Und da gibt es ja wohl einen Austausch auf der Ebene.
Ja, ja, Sie haben es angesprochen, die Entflechtung damals, 2017, eben von Red Bull. War das auch die Hauptaufgabe oder diese große Herausforderung, die auch dann da schlussendlich dazu geführt haben, dass Sie gesagt haben, okay, das mache ich, das reizt mich?
Ja, es war sicher ein Stück weit, es war ja damals noch diese 16, 17 in dieser Saison oder 16, wie die Gespräche geführt haben. Es war ja dann RB Leipzig oder Red Bull Leipzig sehr, sehr schnell erfolgreich, nicht? Die waren ja auf dem Weg dazu in die internationalen Plätze. Das war zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht so absehbar, dass da so eine Dynamik reinkommt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir 2017 dann sehr viele, sehr schnelle, sehr flotte Schritte einleiten haben müssten, dass man wirklich einfach Red Bull Salzburg ein Stück weit aus dem Unternehmen entflechtet und wirklich in diese Selbstständigkeit führt. Und das war natürlich eine sehr, sehr interessante Aufgabe, die aber dann auch natürlich sehr, sehr schnell gekommen ist und die natürlich ein großer Reiz war zu dem Zeitpunkt.
Ja. Ja, und Sie haben ja damals dann, glaube ich, es gab ja auch ein negatives Eigenkapital, mit dem man dann eigentlich dann losgestartet hat. Das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Aber wie geht es Ihnen, wenn Sie da jetzt zurückblicken, die 7 Jahre, was man da alles geschafft und geschaffen hat?
Ja, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja da nur stellvertretend für ganz einen tollen Club und für über 100 Mitarbeiter, die sich seit Jahren da aufopfert für den Club einsetzen. Das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig dazu zu sagen, 2017, wie das dann natürlich gekommen ist und wie den Club entflochten haben. Jetzt im Nachhinein kann man da natürlich auch ein Stück weit, ich will nicht sagen zufrieden, ist immer gefährlich, aber ein Stück weit stolz zurückbringen, wie sich das entwickelt hat. Aber das hat uns damals natürlich auch, ich will nicht sagen, dazu gezwungen, aber schon ein Stück weit unter Druck gesetzt, wirklich unsere Strategie zu finden, unsere Vision zu finden, wie wir den Club weiterführen wollen, vor allem gemeinsam mit Christoph. Weil natürlich diese Möglichkeit, dass Red Bull im Hintergrund einfach das Sponsoring erhöht oder wenn wir wirtschaftlich nicht das Budget erreichen, da auszuhelfen, war einfach nicht mehr gegeben. Und das hat natürlich dann unternehmerisch schon ganz andere Aufgaben und einen anderen Reiz, aber natürlich fordert es auch eine andere Disziplin ein. Und wir haben damals gestartet, stimmt, mit einem negativen Eigenkapital. Und man kann sich das jetzt im Nachhinein wirklich nicht mehr vorstellen. Ja. Aber wir haben damals wirklich rigoros alle Prozesse durchleuchtet, alle Bereiche uns angeschaut und haben schon noch für uns aus jetziger Sicht ein paar Initiativen eingeleitet, die zu dem Zeitpunkt natürlich für viele Kollegen und Mitarbeiter auch ein Stück weit neu waren, dass wir da wirklich eine gewisse starke Kostendisziplin einmal haben und haben da ein Stück weit auch den Club, sage ich mal, wenn ich sagen, neu geformt, aber in eine gewisse Richtung geformt.
Ja. Aber gab es da auch Momente, muss ich eben gesagt, da wurden dann vielleicht auch Dinge eingeführt, die wehgetan haben, die so noch nicht gelebt geworden sind, wo es eben dann auf einmal nicht mehr so war, okay, wenn halt da ein bisschen was fehlt, dann ruft man halt einmal an, überspitzt gesagt bei DM und dann gibt es die Finanzspritze und dann geht's wieder. Also da gab es ja vermutlich auch einen gewissen Gegenwind, hat es da auch Momente gegeben, wo Sie sich gedacht haben, okay, die Herausforderung ist vielleicht dann doch größer, als ich dachte, oder?
Naja, ich glaube, jede Veränderung ist ja ein Stück weit mit, ich würde sagen, mit Gegenwind, aber braucht auch eine Zeit lang. Und deshalb war es damals zu dem Zeitpunkt auch so wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter mitnehmen auf die Reise. Es haben damals ein paar Mitarbeiter auch für sich entschieden, dass sie das Unternehmen oder den Club verlassen wollen. Das war damals auch so. Wir haben dann sich in gewissen Abteilungen und in gewissen Bereichen uns auch neu aufgestellt. Aber ich will das nicht als Gegenwind, sondern wenn man dann merkt, dass das ganze Früchte trägt und dass das in die richtige Richtung geht. Und das war ja dann sehr, sehr schnell klar, weil es war ja die Strategie, es war ja wahnsinnig viel da in dem Club, das muss man ja sagen. Es hat ja der Ralf Rangnick und im Sport, da ist ja hervorragende Arbeit geleistet worden. Und ist auf diesem Stück der Reise halt, ist es vielleicht, ich würde sagen, vergessen worden. Was aber wichtig, jetzt sich dann nochmal zu besinnen, was wirklich der Kern ist und wirklich die Kollegen im Club vor allem und die Mitarbeiter begeistern und auf die Reise einfach mitzunehmen. Und das war sicher was am Anfang, ich will nicht sagen mühsam war, aber es hat sicher gewisse Verhaltensmuster, die sich ja natürlich einprägen über Jahre hinweg, einfach aufzubrechen und auch gewisse Prozesse neu zu gestalten.
Sie haben Christoph Freund erwähnt, mit dem gemeinsam Sie diese Vision, dieses Leitbild entwickelt haben. Welche Rolle hat er gespielt? Inwieweit war er auch vielleicht der wichtigste Partner, gerade in diesen Anfangszeiten, weil er ja schon Jahre davor in dem Verein tätig war und ja, ihnen vielleicht zur Hand gehen konnte, zur Seite gestanden ist. Wie darf man sich diese kongeniale Partnerschaft, und die war es ja dann, glaube ich, am Ende, war ja quasi die Arbeitsfrau, oder? Wie darf man sich das vorstellen?
Die Arbeitsfrau ist ein interessanter Begriff. Nein, wie war es? Also der Christoph war von Anfang an, muss ich sagen, sehr kooperativ und offen. Ich habe damals sogar das Gefühl gehabt, ich bin jetzt dankbar, weil irgendwie auch froh, dass wer jetzt auch da ist, der vielleicht auch bewusster gar nicht einmal so vom Fußball gekommen ist, für Dinge, die wir gemeinsam am Anfang gesprochen haben, denke ich mir jetzt im Nachhinein manchmal, da muss ich es ja gedacht haben.
Zum Beispiel?
Was will er jetzt wieder? Und was hat er da für Ideen? Aber es war gerade eben diese Leitbilddiskussion, wo man gesagt hat, wir müssen uns einfach einmal hinsetzen. Und ich habe die ersten Wochen und Monate wirklich probiert, alles einmal aufzusagen und zu beobachten. Und wenn man dann neu eintaucht und mit seiner Erfahrung, die man dann vielleicht woanders gehabt hat, muss man ja vorsichtig sein, dass man da nicht zu viele Dinge gleich vielleicht auch falsch interpretiert, aber mit der Energie und vor allem in Christoph seinen Fußballwissen und Verstand und vor allem mit dieser Hingabe, ja, muss ich ja fast sagen, beim Christoph einfach Spieler zu entwickeln und diese konzeptionelle Idee voranzutreiben. Ja, da war der Christoph natürlich eine der wichtigsten Säulen für mich und war natürlich in dem Fall eigentlich eine super Synergie. Und ich glaube, wir haben uns da sehr, sehr gut gegenseitig immer wieder gepusht und auch, würde ich sagen, angetrieben, aber gegenseitig immer wieder die Zeit gegen Dinge einfach in Ruhe gemeinsam zu besprechen. Und das war sicher zu dem Zeitpunkt auch für diese Erstellung dieser Vision und dem Leitbild, wo wir viele Interviews auch mit Mitarbeitern geführt haben. Aber da war der Christoph natürlich ein ganz entscheidender Faktor.
Ich habe im Vorgespräch mit Harald Würzer auch über dieses Paarreiterfreund unter anderem gesprochen, wieso das seiner Meinung nach so gut funktioniert hat. Und er hat das so entzückend skizziert, finde ich, weil er gemeint hat, ja, im Sport ist es ja oft so, Sportdirektoren oder Sportler, die sind ja alle Freigeister. Die haben Ideen und Visionen und was nicht alles möglich ist. Und es wird mit Zahlen um sich geworfen und da braucht es noch einen, der die Leitplanken aufstellt und dann sagt, okay, es ist eh alles schön und gut bis dahin, aber in diesem Bereich bewegen wir uns und nach links und rechts geht es nicht. So hat er das beschrieben. Hätten Sie das auch so erlebt, dass Sie derjenige sind, der immer die schützende Hand darüber gehalten hat? Darunter konnten sich alle entfalten bis zu einem gewissen Maße und Sie sind gesessen und waren sehr, als im Rahmen ist.
Ja, wir haben uns, sage ich mal, da sehr, sehr gut ergänzt und haben da sicher die Aufgaben sehr gut verteilt. Und Christoph hat ja, ich würde sagen, einen Freigeist oder durch seine Visionen, seine Ideen, gerade wenn es um Spiel oder um Verhandlungen und so gegangen ist. Und da hat sich einfach dann immer wieder gut ergänzt, dass dann vielleicht hin und wieder wer da war, denn dann da, ich würde sagen, die Flöcke eingeschlagen hat, aber diese Beschreibung mit den Leitplanken ist vielleicht sehr, sehr treffend, dass man einfach entschieden hat, welchen Weg wir verfolgen. Und ich sage, also die Geschwindigkeit und auf welcher Spur wir gerade fahren, da haben wir uns vielleicht hin und wieder abgewechselt dann nachher. Aber das hat sich sicher sehr, sehr gut ergänzt in der Zeit. Ja.
Jetzt ist es ja so, in der Ehetherapie soll man immer beide Partner befragen. Deswegen haben wir uns natürlich auf den Weg gemacht nach München und haben auch einmal bei Christoph Freund, wo er mittlerweile tätig ist als Sportdirektor, erkundigt, ja, wie er denn so diese Partnerschaft und diese Jahre mit Stefan Reiter bei Salzburg erlebt hat.
Er ist ein Familienmensch. Er ist sehr gerne auf seinem Schifferl unterwegs im Meer. Also da ist er im Sommer sehr, sehr gerne in Italien. Er ist ein sehr aktiver Mensch, der viel unterwegs ist, der viel sportlich unterwegs ist. Verlieren steht nicht auf seiner Agenda. Wir haben viel miteinander gemacht. Wir sind zum Beispiel auch zusammen einmal einen Halbmarathon gelaufen. Wir haben Tennis gespielt, Eishockey gespielt. Er ist ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler. Also, er ist generell ein sehr, sehr guter Sportler, sehr, sehr fit. Also, wie schon gesagt, dabei sein ist nicht alles. Er ist schon ganz, ganz vorne dabei. Ja. Wir waren ein bisschen wie Yin und Yang, ich und der Stefan. Ich glaube, er hat meine Schwächen ganz gut kaschiert. Er hat von mir vielleicht ein bisschen lernen können, teilweise ein bisschen relaxter zu sein, teilweise nicht sofort alles umzusetzen, sondern ja, nur einmal drüber nachzudenken, wie man es einfach sehr, sehr gut ergänzt. Aber er hat sehr, sehr viele Stärken, der Stefan, und wie schon gesagt, das hat sich sehr, sehr gut ergänzt bei uns beiden. Einmal haben wir ja die Gruppenphase in der Champions League überstanden, sind wir sogar weitergekommen, da haben wir richtig eine lustige Feier gemeinsam erleben dürfen.
Kann das so gut feiern wie Sie? Das heißt, immer, Sie sind der Letzte.
Da kann er noch ein bisschen dazu lernen. Er ist da eher früher, geht er nach Hause als ich. Ich habe immer schauen müssen, dass alle zu Hause sind, darum habe ich länger bleiben müssen. Aber diese Feier bleibt in Erinnerung, weil da war der Stefan sehr, sehr in Feierlaune, ist sehr, sehr lang geblieben. War ein richtiger, lustiger Abend und es waren einfach viele coole Erlebnisse.
Also, wie ist das mit dem Feiern?
Ja, da
stimmt das.
Also, haben wir auch gute Rollenverteilung gehabt.
Das war vielleicht, muss vor zwei Jahren gewesen sein.
War ja noch in der Corona-Zeit, darf man ja alles nicht vergessen, aber es hat sich natürlich dann auch so ergeben. Waren ja fast keine Zuschauer im Stadion, war ja nur der Club da, aber die haben ja damals probiert, auch den Club so weit wie möglich alle Mitarbeiter zu aktivieren. Haben sie ja damals sogar die Spanier ein bisschen aufgeregt, dass wie das sein kann, dass bei einem Geisterspieler so eine Stimmung ist. War dann recht witzig und im Nachgang haben wir natürlich diesen, nicht sagen, unerwarteten Erfolg dann gemeinsam gebührend gefeiert. Und ich glaube, aber ich habe es nicht geschafft, dass ich vor dem Christoph, also nach dem Christoph zu Hause war. Ich glaube, die Rolle hat der Christoph behalten, aber es war ein sehr lustiger und ein sehr ausgiebiger Abend. Es hat dann sogar leicht geschneit beim Nachhauseweg.
Aber wenn Sie sich daran noch erinnern können,
dann kann es jetzt auch gewesen sein. Da war ein lustiger Abend, ja.
Ja. Jetzt einmal gesehen habe, wie groß ist das Vermissen?
Vom Christoph? Ja, ich glaube, das ist, geht's ja, die Phase haben wir jetzt hinter uns gebracht, der Trennungsschmerz.
Was kommt dann, die Phase des Ärgerns?
Das weiß ich nicht. Das ist vielleicht so. Wir haben ja immer noch einen regen Austausch. Der Christoph beobachtet ja natürlich ganz aktiv immer, was wir machen, wie wir es machen. Aber wir sind jetzt nicht mehr im regelmäßigen Austausch. Aber ich glaube, es geht keine Woche, wo wir uns nicht hören. Ich habe noch nie so oft die Bayern verfolgt wie jetzt, muss ich auch fairerweise sagen. Also, das ist für mich auch ein Stück weit neu, aber nach der ersten Phase hat auch der Christoph ja jetzt richtig seine Aufgabe gefunden. Für ihn war jetzt ja auch eine große Umstellung. Ich glaube sogar in der ersten Phase für ihn die größere als für uns. Also da wurde er sogar öfter angerufen als ihn, bis wir dann einmal gesagt haben, lass dich ein jetzt auf deine neue Aufgabe und konzentriere dich. Aber natürlich sind wir im regelmäßigen Austausch und er wird sein Herz auch immer, sage ich, mit dem FC Red Bull Salzburg in enger Verbindung stehen haben. Der hat einfach so viel geleistet und so viel aufgebaut, dass er es natürlich verfolgt. Und es wäre schön, wenn das so eine Freundschaft wie mit Erik, die sich da ergeben hat über Vierteljahrhundert und andauert. Und ich bin da sehr gutes Gefühl, dass das mit Christoph ähnlich sein wird.
Ja. Was waren es denn jetzt, würden Sie sagen, sportlich gesehen oder grundsätzlich in Ihrer Funktion als Geschäftsführer Wirtschaft, wenn ich Sie jetzt frage, Meilensteine in diesen 7 Jahren, was fällt Ihnen da ein?
Meilensteine? Ja, ein Meilenstein ist sicher, schon gesagt, ganz zu Beginn, wie wir uns dann nach 3 Monaten nochmal besonnen haben und quasi unser Leitbild da kreiert haben und das auch wirklich seitdem ihm ganz diszipliniert auch, und da bin ich ihm sehr dahinter, auch umsetzen und exekutieren.
Das ist, damit wir es mal festmachen, jetzt der Fußball von morgen, ist das der große Überbegriff?
Das ist der Überbegriff, dieser Fußball von morgen und auch quasi diesen unbeirrbar und konsequent unseren Salzburger Weg zu gehen, dieser Salzburger Weg, das haben wir jetzt dazu genommen. der mittlerweile, glaube ich, nach den vielen Jahren auch die Öffentlichkeit und unsere Fans, aber auch die anderen Clubs in Europa wissen, was wir mit diesem Salzburger Weg meinen. Ja, und ist ja Christoph eigentlich auch ein super Beispiel für den Salzburger Weg, einfach, dass wir helfen und unterstützen und einfach Karrieren ermöglichen. Und das eben nicht nur bei Spielern, sondern mittlerweile bei Trainern wissen wir es eh schon, jetzt auch bei Sportdirektor, da vielleicht neu gewesen. Und das ist sicher ein Meilenstein ein Stück weit, weil er einfach geholfen hat, den Club auszurichten. Und dann natürlich der erste Meistertitel, den ich erlebt habe, bleibt in Erinnerung, aber ganz besonders, wenn es ein positiver Meilenstein sein soll, dann ist es natürlich auch das erste Champions-League-Spiel in der Red Bull Arena. Das war was, auf was sich ganz Salzburg, ganz Österreich, der ganze Club, kennen ja die Historie dazu, so lange damit beschäftigt hat. Und auch ich habe ein bitteres Ausscheiden erlebt. Man vergisst das ja da zweimal sogar eigentlich, in Rijeka mit Marco Rose und das zweite Mal dann mit Roter Stern Belgrad, also im dritten Anlauf, wo wir dann fix qualifiziert waren, muss man ja dazu sagen, wo wir uns ja doch dank der Erfolge mit Marco dann diese Quali erspart haben, das erste Jahr mit Jesse, und dann das erste Mal die Champions-League-Hymne ertönt ist und du im Stadion stehst und hast das erleben dürfen, dann kennen wir ja auch wissen wir auch das Ergebnis, das war sicher ein Meilenstein in für den FC Red Bull Salzburg, das Stück, ja, in meiner Karriere in Erinnerung bleibt. Und jetzt natürlich der 10. Titel, der auch emotional war, vor allem mit dem Wissen, was da ein bisschen auf mich zukommt. Mit meinen Kollegen war das vielleicht noch ein Stück weit emotionaler.
Wir bleiben bei denen, den Sie davor genannt haben. Im Sommer 2019 war das gegen Genk 6:2 gewonnen. Damals ein gewisser Erling Haaland nicht unbeteiligt daran. Und wie es der Zufall so möchte, habe ich fast gehofft, dass das einer Ihrer Meilensteine ist. Wir haben nämlich jetzt eine kleine Überraschung, einen Herrn, den ich gerne in unsere Runde dazu nehmen möchte, der da beteiligt war, nicht unwesentlich. Okay. Oh, da sehen wir ihn schon. Jesse Marsch, damals Trainer.
Schönen Abend, aber ich habe gehört, dass Stefan jetzt ein Medien-Superstar ist. Ja. So, ich muss dabei hier sein.
Ja? Jetzt ist die Stefan-Reiter-Show, Jesse Marsch. Und Sie sind Teil davon. Schönen Abend.
Ja, es ist super. Ja, schönen Abend.
Alles fühlt gut, sich eigenartig an, Jesse.
Wir sind jetzt in Italien, in Dolomiten, Skifahren. Ja. So, es ist schade, dass du bist nicht hier mit deiner Familie. Ja, wir machen Spaß zusammen.
Aber waren Sie schon mal, Jesse, gemeinsam Skifahren mit Stefan Reiter? Weil er ist ja recht anstrengend beim Sport angeblich, haben wir gelernt.
Der Nein, er ist zu gut für mich. Er ist zu gut. Aber ich habe eine Geschichte. Einmal, ich war in meiner Nähe in Eugendorf und kommt Stefan in der Nähe in ein Fahrradtour und ich habe gesagt, hey, was machst du hier? Und er sagt, ja, ein kleiner Fahrradtour. Ich sage, für wie lange? Ich sage, ja, ich bin 5 Stunden unterwegs.
Ja, nach all dem,
was wir heute...
Er ist eine
Maschine.
Er ist Maschine.
Schön, dich zu sehen und zu hören, Jesse.
Ja. Jesse, was machen Sie außer Skifahren in den Dolomiten im Moment sonst noch? Wo trifft man Sie im Moment sonst noch an?
Ja, wir haben Abendessen mit unserer Familie. Ich bin ein bisschen müde, ich bin ein alter Mann auf der Berge.
Du bist schon 50
jetzt,
geworden, muss man ja sagen.
Ja, genau. Und danke für dein Video. Stefan hat ein Video zu mir geschickt und er hat gesagt, es ist kein fucking Freundschaftsspiel.
Jesse, die große Stefan Reiter Show besteht natürlich daraus, dass wir ein bisschen was erfahren wollen über Stefan Reiter, was wir davor noch nicht wussten. Yeah. Wenn Sie jetzt jemanden Stefan Reiter beschreiben müssten, abgesehen von seinem Ehrgeiz und von Maschine, haben wir schon gehört, was fällt ihm noch ein?
Nein, er spricht viel über Disziplin und Professionalverhalten und er macht es sicher. Ich glaube auch, die Partnership zwischen Christoph und Stefan war super. Ich sage auch, als ein Team waren wir mit Harald und mit Christoph und uns zusammen. Wir waren ein super Team. Wir hatten alle Stärke und Schwäche, aber ich glaube, dass alle zusammen haben wir wir hatten viel Spaß gehabt und glaube ich ein bisschen einander geholfen. Ja, und sicher die Unterstützung gegeben. So, ich bin sehr dankbar für unsere Beziehung, Stefan und sicher unsere Zusammenarbeit. So, wir haben viel Spaß zusammen gehabt, sicher.
Ist das ein Trainer, der einen besonderen Platz auch in Ihrem Herzen hat?
Ja, also für Jesse hat sowieso einen besonderen Platz, aber ich will das gar nicht so, wie alle Trainer haben für mich so einen besonderen Platz, weil man einfach wahnsinnig viel erlebt hat. Jesse, seine Geschichte ist einfach eine besondere. Er ist ja damals von Leipzig zu uns gekommen und ist mit der ganzen Familie, hat sich richtig darauf eingelassen. Wir haben erst jetzt vor kurzem wieder mal gewitzelt, weil damals Jesse so diszipliniert Deutsch gelernt hat. Das war wirklich phänomenal und wir haben nie so eine disziplinierte Kabinengespräche gehabt mit Deutsch und wir haben dann Jesses Zeiten, was ja auch interessant ist, ja, weil einfach alles sich so bemüht, um einfach Deutsch zu sprechen. Es war eine fantastische Zeit und natürlich war sportlich eine tolle Zeit. Wir haben wirklich viel gemeinsam erlebt. Ist egal, ob das jetzt das erste Champions-League-Spiel war, ob das das Spiel Liverpool war, was ich da in Erinnerung natürlich auch habe, wo wir zwar leider verloren haben, aber es hat sich dann anders angefühlt aufgrund der Erfolge. Wir haben einfach so viel Spaß gehabt. Ein ganz toller Mensch, tolle Familie. Sein Sohn ist ja immer noch in Salzburg, also das gefällt ihm ja auch. Und ja, ich wünsche Jesse einfach auch für seine Zukunft alles Gute. Ganz ein toller Trainer und ich bin überzeugt, dass der seinen Weg weitermachen wird.
Ja, Jesse Marsch hat es ja schon erwähnt, da gab es ein Zitat, das in die Geschichte eingegangen ist von diesem Spiel an der Anfield Road. Das ist kein fucking Freundschaftsspiel, wird das sogar zum Geburtstag ausgetauscht. Wir hören dann noch einmal, falls es jemand damals nicht mitbekommen hat, noch einmal rein in diese legendäre Ansprache.
Es ist nicht ein fucking Freundschaftsspiel. Ja, es ist ein fucking Champions League Spiel. Wir müssen Cooper League auf den Platz and get fucking stuck in mit Druck. Diese Aktion, manchmal mit Van Dijk, ja, komm Jungs, so viel Respekt für die Gegner.
So war das damals und da heißt es immer, es muss auf Englisch sein, damit es mitreißend ist, aber es geht auch auf Deutsch. Aber Stefan, inwieweit war Jesse für Sie auch der ideale Trainer, weil natürlich ein Trainer, der denn aus den USA kommt, der weiß natürlich, dass Sport auch viel Entertainment ist, dass man den Zusehern, den Fans etwas bieten muss. Weil ich traue mich zu sagen, vor Jesse Marsch war es undenkbar, dass aus der Kabine etwas rausgegeben wird, oder? Und ich glaube auch, Sie mussten Überzeugungsarbeit im Verein leisten, was ich mich so erinnern kann.
Ja, es war sicher ein Stück weit Überzeugungsarbeit, aber natürlich der Jesse kommt oder ist gekommen damals mit dem ganzen amerikanischen Background, war ja bei Red Bull New York und kennt natürlich den Sport als Entertainment und man macht ja, gut, heute ist Super Bowl oder heute in der Nacht, wenn man das einmal auftritt und beobachtet, dann sieht man, was da los ist oder auch Formel 1, wie sich das jetzt wieder nochmal verändert hat und ich glaube, dass auch wichtig ist, dass der Fußball sich ein Stück weit natürlich bei aller Tradition und allen Gesetzmäßigkeiten aber da ein Stück weit öffnet und da war man natürlich mit Jesse damals quasi einen kongenialen Partner und Trainer gefunden, der wirklich offen war, aber trotzdem auch man unterschätzt ist, der Jesse hat schon ganz klar Vorstellungen gehabt, was geht und was nicht geht oder was er möchte und was er nicht möchte. Aber mit ihm waren natürlich schon viele Dinge möglich, die vielleicht mit dem einen oder anderen Trainer für mehr Diskussionen gesorgt hätten, als es mit Jesse damals war. Und ja, wie gesagt, ist viel hängen geblieben in der Zeit damals. Aber es war ja auch nicht zum Nachteil von keinen, sage ich jetzt, weder für den Club noch für den Jesse.
Ja, Jesse, Sie haben viel ermöglicht in Salzburg, in diesem Club, in diesem Verein. Heutzutage ist es ja oft so, dass wir zum Beispiel als TV-Partner diskutieren müssen, kriegt man einen Spieler vor dem Spiel zum Interview, dann ist das oft nicht möglich, etc. Sie als US-Amerikaner, würden Sie sagen, dass sich da die Liga in Österreich auch noch ein bisschen mehr öffnen muss, dass noch ein bisschen mehr Entertainment vielleicht auch dazu gehört?
Ja, vielleicht, aber es war mehr zu tun für mich mit der Repräsentation für unser Verein und wir hatten solch eine super Mannschaft, ja, mit so vielen guten Spielern und ich habe immer gedacht, dass das Gefühl innerhalb unserer Mannschaft und auch mit den Jungs, die ja so viele talentierte Spieler und dass alle mussten kennenlernen, diese Jungs und was unsere Art und Weise war. So, es war eine super Zeit. Es war wirklich, wirklich sehr schöne Zeit zusammen.
Ja, wir haben Sie ja schon einmal zugeschaltet gehabt. Sie wissen, dass damals war Frankie Schiemer zu Gast, glaube ich. Da haben Sie ihn begrüßt mit Bruder. Ist Stefan Reiter auch ein Bruder?
Ja. Sicher mein Bruder.
Jesse, dann möchte ich Sie gar nicht länger aufhalten. Heute beim Family Dinner am Abend eine Frage noch, weil Stefan Reiter auch schon erwähnt hat. Super Bowl, haben Sie heute noch eine Super Bowl-Nacht vor sich? 49ers?
Ja,
oder Packers, Chiefs?
Die Packers sind nicht dabei, aber ja, die 49ers sind Freunde von mir. Sie sind wir sind noch Freunde, sie sind die Eigentümer in Leeds. und wir sind noch Freunde. So, das ist wichtig zu verstehen, aber ich sage 49ers. 49ers.
Okay, dann wunderbaren Abend, nochmal schön, Sie wieder mal zu sehen.
Schöne Grüße.
Okay, alles Gute. Yeah,
danke.
Schöne Grüße bei euch.
Schöne Grüße an die Familie.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, tschüss.
Ja, bei dir. Okay,
nette Überraschung. Okay, ciao.
Das freut mich, dass wir Sie überraschen konnten. Der war schon besonders, glaube ich, oder?
Ja, Jesse war natürlich, ja, man sieht es eh, einfach ein strahlender Mensch, der so viel Euphorie ausstrahlen kann und so viel Begeisterung und ja, uns in einer ganz, ganz spannenden Phase da begleitet, muss man wirklich sagen. Waren zwei fantastische Jahre.
Ja. Und er hat auch für sich, glaube ich, was mitgenommen oder grundsätzlich, was glauben Sie, wenn man jetzt als Trainer zu Salzburg kommt, jetzt muss man sagen, er war ja davor schon ein bisschen im Red Bull-Kosmos mit Leipzig, ist dann danach auch wieder zurückgegangen. Was kann man denn auch mittlerweile Trainern bieten, die nach Salzburg kommen?
Bin ich
auch die werden ja für inhaltlich viel Geld dann zum Teil weiterverkauft, wie wir ja, im Sommer gesehen haben.
Das ist auch ein
haben
Teil natürlich unserer Entwicklung gewesen, dass wir probiert haben, jetzt wirklich nach Oscar Garcia eigentlich mit mehr oder weniger internen Trainern zu arbeiten, die wir heranführen und ein Stück weit entwickeln, die Erfahrungen gemacht haben bei uns in der Akademie, bei unseren Kooperationspartnern und vor allem in dieser Spielphilosophie drinnen sind. Und was können wir als Club bieten? Wir können natürlich einen Club bieten, der auf der einen Seite schon, das darf man auch nie vergessen, gegenüber unserem Wettbewerb in Österreich, und man kennt ja unsere Zahlen, die sind jetzt nicht so ein Geheimnis, schon andere Möglichkeiten noch einmal hat. Das ist ja unumstritten, das ist ja immer wichtig. Das heißt, das können wir schon mal bieten. Dann haben die Trainer bei uns natürlich in der Regel wirklich einen sehr, sehr guten Kader mit einer extrem hohen Qualität. Auf der anderen Seite natürlich auch einen jungen Kader, ja, wo es natürlich auch viel Energie und Entwicklung braucht und vielleicht ein Stück weit auch andere Ansätze. Das können wir bieten und dann können wir natürlich auch in Österreich, glaube ich, bieten, dass sich Trainer ein Stück weit entwickeln können, nämlich über die Inhalte ein Stück weit entwickeln können und auch die ganze Medienlandschaft in Österreich ja dann trotzdem noch eine interessante ist, aber trotzdem eine, sage ich, ein Stück weit überschaubare ist. Also wenn du dann in die Premier League wechselst oder nach Deutschland wechselst, in diese Top Fliegen, wo natürlich der ganze mediale Zirkus rundherum und rund um den Club und auch rund um die Spieler dann noch einmal eine ganz andere Dimension erreicht. Ne? Und dann diese internationalen Spiele auf der internationalen Bühne ist natürlich nicht nur für Spieler extrem interessant, sondern vor allem auch für Trainer, sich ja da zu zeigen und eben diesen Salzburger Weg zu verfolgen. Ne?
Ja, und einer, der im Moment verfolgt, und damit kommen wir zum aktuellen Geschehen, ist Gerhard Struber, der ja seit Sommer Trainer beim FC Salzburg ist, der ja gewisse Ähnlichkeiten mit Jesse Marsch hat, insofern, dass er ja auch dort drüben gewesen ist und auch das sehr verinnerlicht hat. Er spricht oft mehr Englisch als Jesse Marsch.
Der hat Englisch wieder auflegen müssen, genau. Weil wir das Deutsch nicht lernen müssen.
Als es Jesse Marsch tut und der kam. Und wie gesagt, damit kommen wir zu dem Sommer, wo der große Umbruch war. Sie haben ihren Trainer verloren, wenn man das so sagen möchte. Der Sportdirektor hatte gewechselt und dann kam Gerhard Struber und hat Spektakel versprochen. Wie ist es Ihnen grundsätzlich in dem Sommer ergangen? Wo, und das haben wir ja auch schon gehört, in dem Einspieler nämlich, Sie haben sehr gerne einen Plan für alles. Und dann ist in dem Sommer, glaube ich, vieles passiert, das so nicht planbar war, dass der Trainer zwei Tage vor Saisonauftakt wechselt, dass der Sportdirektor wenige Wochen danach bekannt gibt, dass er geht, und dann standen Sie da. Und planlos ging mein Plan los.
Ja, es war ja zum Glück in dem Fall umgekehrt. Also das mit Christoph war ja, ich weiß, unter Anführungszeichen geplant, aber aufgrund des Austausches und wie gesagt, damit können wir das mit Christoph eh abschließen, war das, wie das auch funktionieren kann, für mich eigentlich ein super Beispiel, weil aufgrund der Vertrauensbasis hat mich der Christoph einfach früh genug informiert. Wir haben das damals dann mit Bayern oder ich habe das damals mit Bayern dann verhandelt. Dann war das soweit klar und dann ist ja nur der Zeitpunkt eigentlich die Frage gewesen, aber für uns intern habe ich mich da schon ein Stück weit darauf vorbereiten können. Ja, und die ganze Situation mit Matthias war dann eine andere. Aber wie gesagt, ich habe halt gerne einen Plan, aber man lernt halt im Fußball auch dann, ich will nicht sagen planlos zu agieren, aber kurzfristig zu reagieren und sich dann ein Stück weit zu besinnen. Und aufgrund, dass wir ja davor einen Plan hatten, ja, haben wir den dann mehr oder weniger dann natürlich in Bern mit ins Boot genommen und haben einfach den Plan dann mehr oder weniger umgesetzt, den wir vorher gehabt hätten. Und haben halt das große Glück gehabt, dass der Herr Struber noch nicht schon irgendwo auf gepackten Koffern, wobei er war ja fast auf gepackten Koffern, mehr oder weniger, also der war kurz vor der Zusage, bei einem anderen Club, ihn dann überzeugen können und haben von quasi unseren Weg und ihn begeistern können, und dass er da so kurzfristig reinspringt. Aber auch jetzt noch großen Respekt davor, weil das nicht einfach ist. Nicht? Wenn man die komplette Vorbereitung nicht mitmacht, dann nach Liga-Auftakt mit diesen Veränderungen da die Verantwortung zu übernehmen, das zeigt auch der Gerhard jetzt, dass er da einfach gewisse Ruhe reingebracht hat, besonderer ist, seine große Erfahrung mitbringen kann, die er gemacht hat. Er ist ja nicht immer nur auf Rosen gebettet gewesen, gewesen, seine Karriere. Und da kann er ganz, ganz viel mitbringen. Und das merkt man jetzt auch. Und wie gesagt, jetzt hat er für mich das erste richtige Trainingslager gehabt, hat richtig mit der Mannschaft arbeiten können. Und jetzt
und hat viel überrascht
bin am Freitag ich halt viel dann. Überrascht am Freitag. Und ich glaube, da kann mich jetzt nicht mehr so ganz genau erinnern. Ich glaube, er hat das Spektakel nicht versprochen, jetzt angekündigt.
Gewünscht,
genau. Und jetzt schauen wir, ob sein Wunsch in Erfüllung geht, den er angekündigt hat. Ich habe da sehr, sehr viel Positives gesehen.
Dann lassen Sie uns vielleicht nochmal auf Freitag zurückblicken, auf den Auftakt in das Frühjahr, wie viel Spektakel vielleicht dabei war oder auch nicht im Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz.
Der vergangene Freitag, der Auftakt ins Frühjahr. Salzburg und Sturm Graz im Kampf um den Titel. Niemals klein beigeben, das Motto.
Absolut. Also ich habe nach dem 0-1 hat Salzburg sofort die Blitztabelle eingeblendet mit 42 Punkten und ich habe in meinem Kopf gesagt, sicher nicht.
Wir waren hier heute ganz klar besser wie Sturm Graz.
Die beiden werden uns noch viel Freude bereiten. Der Blick zurück. Der Anfang der Saison.
Danke, dass ihr... Ja, dass meine Mannschaft, wir als Trainerteam diesen Rückhalt heute gespürt haben. Wir wollen weiterhin dranbleiben. Ihr habt gesehen, was in dieser Mannschaft drinnen steckt. Wir wollen weiterhin atmosphärisch für Tore sorgen. Das wollen wir machen, an dem wollen wir weiterarbeiten.
Aber von Beginn an ist es turbulent. Plötzlich ohne Jeißle, dafür mit Struber, ohne Freund, dafür mit Seon Buchner. Flexibel muss man sein.
Wir haben natürlich liebend gern für alles einen Plan. Gerade ich favorisiere das. Für das haben wir jetzt einmal kurzfristig keinen gehabt.
Bloß nicht aus der Bahn werfen lassen. Im Kampf um den Titel mit Sturm braucht es einen kühlen Kopf. Doch hat den Salzburg wirklich immer?
Ronny Waldo macht das 1:0 für Blau-Weiß. Wer? Bitte, wer in dieser Welt hätte das gedacht?
Heute war einfach diese Synchronität, wie wir es normal kennen, in keinster Weise spürbar. Der Gegner hat immer wieder Raum bekommen zum Umschalten. Wir waren einfach dann im Gegenpressing nicht messerscharf. Also heute waren wir stumpf.
Bewerbsübergreifend 3 Pflichtspiel-Heimniederlagen in Serie. Unstimmigkeiten und allerhöchste Zeit, dass hier alle wach werden.
Haben vielleicht nicht immer die Dinge so im Griff, wie unser Anspruch ist.
Die Champions League. Kampf auf höchstem Niveau. An die Grenzen gehen und darüber hinaus.
Es ist so viel investieren, so viel laufen, so viel beißen.
Das Finale daheim, der Tag der großen Enttäuschung. Raus aus der Champions League. Das Abenteuer Europacup früher zu Ende als gewohnt.
Ärgerlich, ärgerlich. Es wäre mehr drin gewesen. Wie gesagt, wir haben es gut gemacht eigentlich, aber sehr bitter dann am Ende Nachspielzeit Tor zu kassieren.
Das Cup-Viertelfinale gegen den LASK als Standortbestimmung im neuen Jahr. Gerhard Struber endlich mit einer kompletten Vorbereitungsphase. Sein Spiel soll es nun sein, Fußball, der begeistert. Der Liga-Auftakt am Freitag bereits ein erster Dämpfer. Trotz vieler Chancen nur Remis gegen Verfolger Sturm Graz.
Nichtsdestotrotz war es wirklich ein Schritt nach vorne bei der Salzburger Mannschaft, für mich klar zu erkennen, weil sie einfach in der Vergangenheit auch nicht diese Chance auch sich am Schluss dann rausspielen konnten. Und das war etwas, was wir immer moniert haben von außen, dass irgendwo diese Dominanz bei dieser Mannschaft ein bisschen abhandengekommen ist. Und ich glaube, heute war wieder, obwohl es nur ein Unentschieden war, ein Schritt in die richtige Richtung.
Der Titelkampf bleibt spannend. Ist Salzburg gerüstet?
Ja, die Frage stellt uns, Markus Klimmer. Ich gebe sie gleich weiter. Ist Salzburg gerüstet?
Ja, ich denke schon, dass wir gerüstet sind. Man hat es ja gesehen, auch gegen Sturm Graz. Das Einzige, was gefehlt hat, war vielleicht die Kaltschnäuzigkeit vom Tor. Dann wäre die Sache auch schon früh erledigt gewesen. Und man darf auch nicht vergessen, dass man trotzdem einmal erwähnen hat, dass wir 3 Stürmer beim Afrika-Cup gehabt haben. Oder nach wie vor einer ja heute im Finale spielt, jetzt um 21 Uhr. Also ob er spielt, aber ist zumindest im Kader. Und wenn du 3 Stürmer vorgibst aus einer Mannschaft, dann ist das natürlich schon noch eine Thematik. Aber wie wir jetzt gesehen, Fernandes ist wieder fit. Und das ist eher an der Kaltschnäuzigkeit und Umsetzung gesehen. Ich glaube, was der Herr Janko gesagt hat, das deckt sich sehr gut auch mit dem, so wie es ich interpretiert oder gesehen habe. Und da Fußball ist halt, was das betrifft, oft brutal. Aber ich habe auch gelernt über die Jahre jetzt, dass das alles zurückkommt und das Ausscheiden in der Champions League angesprochen wurde. Wir haben ja auch da, das war jetzt nicht nur das bittere Ausscheiden, sondern wir haben eigentlich ein paar bittere Momente. Das war das späte Hens von Mats Bitstrup, wo wir dann nochmal nicht das Unentschieden durchgebracht haben. Wir haben schon diesmal wirklich so ein paar so Dinge an Messerschneide, die halt dann nicht für uns umgeschlagen haben. Aber es wird wieder zurückkommen.
Ja, Sie haben schon über grundsätzlich den Salzburger Weg gesprochen, dass der Trainer mal sehr junge Spieler zur Verfügung hat. Und trotzdem ist es so, bei dem Frühjahrsauftakt, dass es der Älteste war, der eigentlich alle überrascht hat, nämlich mit Andreas Ulmer, der mal ganz locker auf einmal rechts im Mittelfeld spielt, der nur Vertrag hat bis Sommer. Muss man das sich vielleicht doch nochmal hinsetzen, nachdem er jetzt so offensichtlich flexibel einsetzbar ist? Ja, mit Andreas wird vielleicht wird er doch nochmal verlängert.
Das überlasse ich der sportlichen Kompetenz und Leitung. Ja, Andreas hat ein wunderbares, ein ganz tolles Spiel abgeliefert, natürlich auf einer ganz neuen Position. Ich will nicht sagen, dass uns das überrascht hat, weil wir wissen, was immer Andreas drinnen steckt. Ja, und er hat einfach da wirklich Verantwortung übernommen in dieser wirklich herausfordernden Situation. Und er hat auch mit seinem fußballerischen Verständnis die Situation wirklich perfekt gelöst.
Aber welchen Wert hat Erfahrung für Sie und grundsätzlich?
Ja, das ist immer ein Stück weit die Frage. Ich glaube, das ist immer eine Mischung aus Erfahrung, dann ist es die Leidenschaft, den Hunger natürlich auch Dinge zu erreichen. Ja, das geht ja nicht immer Hand in Hand. Dann ist bei uns sehr, sehr stark das Spielsystem. Bleibe ich dabei. Wenn wir das nicht umsetzen, dann hast du gegen diese Top-Mannschaften Europas keine Chance. Das ist einfach auch das, was uns auszeichnet. Es führt uns natürlich auch irgendwo zu unseren Grenzen. Und diese, ich kann nicht mal sagen Jugend, sondern eher diese Talente, die wir in Salzburg hervorbringen und forcieren und entwickeln, egal ob in der Akademie bei unseren Kooperationspartnern oder dann im richtigen Zeitpunkt auch zu uns holen, so wie jetzt wieder Henry Blank zum Beispiel als einer von vielen, da kann man in die Vergangenheit zurückschauen, das ist einfach unsere DNA und das bringt uns natürlich auch dazu, wo wir jetzt stehen. Hat wahrscheinlich natürlich auch seine Grenzen, die wir immer wieder jetzt gesehen haben. Aber wenn das die Grenzen sind, kann ich gut leben damit, mit der Entwicklung. Und das hat uns ja wunderschöne Amte bereitet. Deshalb werden wir das auch ganz konsequent und unbeirrt weiterverfolgen.
Aber das heißt, ich kann da einmal mehr raushören bei der Antwort, dass es dann schlussendlich der Gewinn mehr zählt, im Sinne von der Gewinn, dass ich eben junge Spieler hole, dass ich sie entwickle, dass ich sie dann um viel Geld weiterverkaufe, mehr zählt. Das ist vielleicht der kurzfristige Erfolg, dass ich sage, okay, gebe mal mehr Geld aus für gestandene Spieler.
Ich glaube, das ist so
die
wichtig.
Vielleicht dazu führen, dass ich weiterkomme.
Ja, das ist so wichtig in unserer Vision, wenn man sagt, dieses Unbeirrbar. Und gerade Salzburg kann ein Lied davon singen. Es hat ja Jahre davor eine andere Strategie gegeben, wo man auch mehr Geld für Spieler ausgegeben hat, für ältere, erfahrene Spieler. Und wir sind auch zehnmal gescheitert in der Champions League Quali. Und wir haben es mit dem jüngsten Kader dann geschafft in der Champions League Quali, dann unter Matthias Jeißle. Das heißt, das ist kein Garant, weder das eine noch das andere für uns. Aber ich glaube auch, dass du nur mit diesen Initiativen, die wir vorantreiben, einfach erfolgreich sein kannst, so in unserer Umsetzung. Ja, es macht ja keinen Sinn, irgendwie Ergebnisse zu managen oder es geht auch nicht, sondern wir probieren, die Dinge bestmöglich zu beeinflussen. Und der Hauptfaktor sind natürlich die Talente, die wir selbst entwickeln in der Akademie gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern und die Talente, die wir natürlich von Europa und von Afrika zu uns holen. Und das haben wir die letzten Jahre gesehen. Und dass das natürlich dann in manchen Spielen, klar, in der Champions League, darf man nie vergessen, wir sind jetzt 5 Jahre hintereinander in der Champions League gewesen. Wenn ich da so schaue in anderen Clubs Europas, das ist nicht selbstverständlich. Und da gibt es renommierte Adressen wie Ajax zum Beispiel oder sowas, die das in der Konsequenz über die Dauer dann auch nicht geschafft haben. Also das heißt, der Weg ist da absolut der richtige und den werden wir nicht verändern und nicht verlassen.
Ja, und in der Meisterschaft hat sie zu 10 Titel in Folge geführt. Und wenn man einem Glauben schenken mag, der an allen 10 Titeln wesentlich beteiligt war als Sportdirektor, dann soll es weitergehen mit dieser Serie.
Ich hoffe, dass sie jetzt die nächsten Monate mehr fitte Spieler zur Verfügung haben, weil die letzten Monate oder im Herbst war es ja so, dass viele Spieler leider immer wieder verletzungsbedingt nicht einsatzfähig waren. Ich bin total überzeugt, dass die Mannschaft richtig ein gutes Frühjahr spielen wird, dass sie ihre Ziele erreichen werden und dass sie gut aufgestellt sind. Mit dem Stefan, der schon sehr viel Erfahrung hat, und mit dem Berni, der den Club schon sehr, sehr gut kennt und da, glaube ich, einen guten Job macht. Mit Gerhard Struber, ein Trainer, der sehr, sehr eng in Abstimmung auch mit den beiden ist. Ich glaube, dass das sehr, sehr gut aufgestellt ist und bin überzeugt, dass beide Titel dieses Frühjahr wieder nach Salzburg wandern werden.
Die Aussage überrascht Sie hoffentlich wenig. Also er glaubt nach wie vor.
Ich glaube sogar, das Interview dann noch der Auslosung gemacht.
Nach der Kampfauslosung? Ja. Nein, das war es nicht. Das war schon letzte Woche. Also bester Freund mittlerweile in München glaubt nach wie vor an seinen Ex-Club und glaubt an beide Titel. Es rennt uns die Zeit fast davon. Wir haben davor gescherzt, weil Sie gemeint haben, 75 Minuten. Was spricht man 75 Minuten? Es gibt noch so viel. Ein Thema möchte ich unbedingt noch unterbringen. Wir haben gesprochen, Salzburg international nicht mehr vertreten. Sie allerdings schon. Sie sind ja seit 2020 in der ECA tätig, in der European Club Association und seit letztem Herbst sogar im Board als Vertreter der Subdivision 2. Da gibt es je nach Ländern und Clubs Subdivisions. Wie groß war die Ehre für Sie, da hineingewählt zu werden in dieses Board und vor allem, was kann man auch bewirken als Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg?
Die Ehre ist, ich war ja davor schon in der ECA also als Clubrepräsentant quasi tätig, also ich habe die Kollegen gut gekannt. Man wird ja dann dort gewählt von den quasi Clubs, die in der Subdivision 2 sind. Das sind um die 30 Clubs, die international spielen, vom Counter-Ranking von 7 bis 15. Und natürlich ist es ein Stück weit ein Vertrauensbeweis und ein Stück weit eine Verantwortung, die man übernimmt, weil es ja schon die Interessen gilt, einfach dort zu vertreten in der ECA. Und so wie sich das die letzten Jahre entwickelt habe, ich habe auch quasi dieses Ende von Agnelli kennengelernt und dann diese ganze Champions League Reform, die jetzt dann kommt, mit Konferenz League, Europa League und Champions League mit 36 Mannschaften, mit den League Table. Und man kann da schon Dinge beeinflussen, ein Stück weit. Ja. Und man kann probieren, natürlich zu gestalten und sich einzubringen. Und deshalb sehe ich das als ganz, ganz wichtige Säule auch im europäischen Clubfußball. Das sind ja mittlerweile fast 500 Clubs, die in der ECA sind. Und das ist natürlich schon ein Gewicht, auch wenn es um Diskussionen oder Vereinbarungen mit der UEFA geht oder wenn es um Abstellungsperioden geht mit der FIFA oder zusätzliche Bewerbe, dann gibt es da einfach eine Vereinigung, die untereinander einig ist, ja, und einfach probiert, für den europäischen Clubfußball das Beste zu tun. Und ich glaube auch, diese Abwehr, diese Idee der Super League war einfach schon ein Commitment und hat die ECA noch mehr zusammengeschweißt und die Clubs, um auch gemeinsam erfolgreich den europäischen Clubfußball voranzutreiben und die damit verbundenen Bewerbe natürlich.
Ja, und der FC Bayern München, und deswegen hat es sich gut ergeben, dass wir letzte Woche in München waren, ist ja ein Gründungsmitglied dieser ECA. Und deswegen haben wir uns natürlich auch dort erkundigt, wie sich Stefan Reiter da eigentlich so tut.
Stefan ist ja mit mir gleichzeitig in den Vorstand der ECA im vergangenen Sommer gewählt worden. Und Stefan ist sicherlich jemand, der erstens sehr gut vernetzt ist, er ist tüchtig und da habe ich ihn fast noch mehr erlebt, als der Christoph Freund im vergangenen Jahr dann zu uns gekommen ist, habe ich ihn erlebt als jemand, der Handschlagqualität hat. Also du kannst dich auf ihn verlassen und das Wort und die Hand sich zu geben, ohne dass man alles aufschreiben muss, das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich und das ist eine besondere Qualität. Und ich glaube, er hat auch recht, wenn er sagt, dass ja, mit der Aufnahme von ihm auch in den Vorstand der ECA ein Stückchen auch die österreichische Bundesliga auch Anerkennung erfahren hat.
Ja, macht Sie das stolz? Worte.
Ja, ich bin stolz, aber es bestätigt ein Stück weit die Arbeit, die man investiert und schätze den Herrn Dresen auch sehr aufgrund der Erfahrungen, die wir gemeinsam gemacht haben. Und es ist natürlich ein Netzwerk, was man aufbauen kann. Und ich habe es schon eingangs auch gesagt, das ist einfach für die österreichische Bundesliga, ob da jetzt ich drinnen sitze oder andere Vertreter, ob das jetzt kann auch vom LASK oder von Sturm einmal sein. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Österreicher da unseren Beitrag leisten quasi.
Und ja, und natürlich man lernt die österreichische
Bundesliga. Und man lernt natürlich auf dem Weg auch einflussreiche.
Und vielleicht ja auch, wie gesagt, wechselt ein Sportdirektor von Salzburg nach München, vielleicht kann ja auch mal ein Geschäftsführer Wirtschaft
ins Ausland. Bin sehr glücklich in Salzburg.
Aber wir haben so viel über Ehrgeiz gesprochen. Ja, so weit geht der Ehrgeiz nicht zu sagen, vielleicht einmal in eine größere Fußballliga. Jetzt wissen Sie, dass die Sendezeit zu Ende ist.
Das brauchen wir nicht mehr ausführen.
Wir werden da noch nachhaken. Dann vielen lieben Dank für den Besuch. Hat mich sehr gefreut, Sie auch mal von einer anderen Seite kennenlernen zu dürfen. Wir freuen uns auf das Frühjahr mit dem FC Red Bull Salzburg. Vielen Dank auch Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten gefühlt und Sie sind auch in den kommenden Wochen dabei. Gibt ja einiges bei Sky, unter anderem ist ja auch die Champions League zurück mit dem Achtelfinale und Europa League und Conference League und jetzt eine Folge von Riesenrad. Also dranbleiben. Schönen Abend noch.